What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Herzlich willkommen beim Movie Break Podcast. Wir sind hier beim dritten Tag von Cannes und wir haben heute eine noch geselligere Runde als gestern. Ich bin wieder hier, Patrick, und neben mir ist Jakob.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast. Wer bist du denn?
Genau, ich bin Christoph von Filmstarts, da seit 20 Jahren erst Kritiker, dann stellvertretender Chefredakteur und seit 2019 Chefredakteur.
Ja, super. Und ich habe Christoph wirklich ein bisschen überfallen hier beim Festival mit der Anfrage, weil ich einfach gedacht habe, zu dritt macht es vielleicht so eine Runde noch ein bisschen lebhafter. Und lebhaft, naja, werden wir sehen, wie wir heute über die Filme so reden. Aber wir haben uns drei rausgesucht, die wir in den letzten zwei Tagen gesehen haben.
Genau, und vor allen Dingen, nochmal vorher, die letzte halbe Stunde war sehr lebhaft, weil es war hier alles ein bisschen knapp mit der Technik und so. Aber für mich persönlich auch, wir haben gerade einen 3,5-Stunden-Film geguckt. Da sitzt man ja immer ein bisschen unbequem und macht viel mit den Füßen rum. Das hat dann dazu geführt, dass meine Sohle gerade abgerissen ist von meinem rechten Schuh. Und bevor ich dann nachher auf die Indiana Jones Party gehe, muss ich jetzt noch irgendwoher neue Schuhe mit einer Sohle herbekommen. Ja, das ist so das, was bei mir gerade lebhaft passiert.
Ja, wir versuchen die Leute auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten, ob diese Sohle wirklich sich noch anfinden wird und ob das bei der Party alles funktioniert hat. Und ja, wir werden sehen, ob wir dich nochmal zu Gehör bekommen oder zumindest werden wir es indirekt weitergeben. Christoph, kannst du vielleicht sagen, was deine bisherige so Beziehung mit Cannes ist? Also wie oft warst du hier schon und woraus besteht hier deine Arbeit eigentlich?
Hier vor allen Dingen aus Kritiken schreiben, weil Filmstarts ja schon irgendwie so, Kritiken sind schon unser Markenkern so. Mach noch ein paar Interviews, aber das eher so nebenbei, wenn es mal gerade reinpasst. Mein erstes Cannes war, glaube ich, 2010. Seitdem war ich fast immer hier, ich glaube bis auf so ein, zwei Mal. Corona-Jahr habe ich ausgelassen. Mein allererster Film war Robin Hood von Ridley Scott. Da habe ich, das ist jetzt geheim, bitte auf keinen Fall das, was ich jetzt erzähle, in irgendeiner Form in Französisch oder Englisch übersetzen. Aber meine allererste Vorführung war, ich kam raus im Palais unten. Da ist ja so eine große Glaswand, wo man rausgeht zur Straße. Ich bin direkt gegen eine Glasscheibe gelaufen, die zersplittert ist. Mein allererster Cannes-Tag. Ich lag bewusstlos auf dem Boden. Alle hier, die ganzen Leute, heute können die ja alle so ein bisschen Englisch zumindest, die hier so helfen. Damals sprachen die alle nur Französisch. Das heißt, da beugten sich so 6, 7 alte Männer über mich, die alle auf Französisch auf mich ich bin da nur weggerannt, als ich wieder zu mir kam. Und dann habe ich mich den Tag überholt und als ich abends wiederkam, war die Scheibe wieder heile. Und überall waren dann so Vögel aufgeklebt auf Augenhöhe die ganze Fassade lang, damit da bloß keiner mehr gegenrennt.
Okay, also im Grunde hast du da eigentlich deine Spur hinterlassen.
Ja, das war sogar ein paar Jahre lang. Ich glaube, jetzt sind mittlerweile so runde Aufkleber da. Aber ja.
Und sie sind immer noch da, also quasi eine Tradition, die sich gehalten hat. Hat es deinen Festivalplan in dem Jahr dann beeinflusst?
Nö, aber damals war ich noch sehr viel lockerer drauf als heutzutage. Da würde ich mir heute mehr Gedanken machen. Aber das scheint hier so eine Taktik zu sein. Hier vorne ist so eine Sicherheitstür. Also wir sind hier auf der Presseterrasse, wo man sehr schön über den Yachthafen gucken kann. Und da vorne ist so eine Sicherheitstür. Und gestern haben zwei unserer Kollegen gemeint, dass die auf jeden Fall aufgehen muss, auch wenn sie nicht aufgeht, wenn man gegen drückt. Und dann haben die wirklich dagegen getreten, was weiß ich. Und irgendwann ging der Alarm los im Presseraum. Der ging dann auch eine Dreiviertelstunde lang nicht wieder aus. Und jetzt haben sie da ganz viele Topfpflanzen vorgestellt, damit keiner mehr auf die Idee kommt, dass das ein Ausgang ist. Ja. Also das passiert hier. Es muss immer irgendein Journalist richtig Mist bauen und dann wird das hier angepasst.
Ja, ist auch schön, diese ganzen Anekdoten, also wie du gerade meinst, wir sind hier auf der Dachterrasse und es ist immer schön zu sehen, wie im Hintergrund von uns immer Leute vorbeilaufen, die ich irgendwie kenne. Also hier läuft gerade zum Beispiel Leonardo vorbei, der bei der Berlinale die Talents organisiert. Aber wir wollen da nicht zu weit abschweifen, auch weil dein Terminkalender auch heute ein bisschen vielleicht enger gestrickt ist. Und lassen vielleicht auch mal Jakob zu Wort kommen. Jakob, wie geht's dir denn heute? Im Grunde dritter Tag für dich überhaupt in Cannes. How are you hanging?
Also ich bin noch gegen keine Glastür gelaufen. Darüber bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. So eine Anekdote kann ich nicht zu Besten geben. Ich bin eigentlich jetzt gerade sehr motiviert. Also ich bin jetzt in der Phase, wo so diese Anfangsüberwältigung sich so ein bisschen gelegen hat und man einfach eingestellt ist, jetzt gute Filme zu sehen. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich heute wieder drei Filme gesehen. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich so ein bisschen mehr drin. Der Steve McQueen-Film gestern hat mich so ein bisschen gelähmt. Jetzt komme ich gerade aus dem Wang Bing und da bin ich überhaupt nicht gelähmt rausgekommen. Also mir geht's tippitoppi bis jetzt.
Was er auch was sagen will bei 3,5 Stunden Laufzeit.
Ja.
Ja, und Christoph, wir haben uns gedacht, wir sprechen noch über diesen Catherine Cosini-Film von gestern.
Le Retour, Homecoming.
Genau, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so frisch im Gedächtnis ist wie die anderen beiden von heute. Aber ja, ich habe dich im Vorgespräch gefragt, kannst du da überhaupt irgendwas zu sagen? Weil manche Leute gingen da relativ emotionslos aus diesem Film. Wie bist du dem begegnet, den Film?
Ich bin bis jetzt mein Favorit mit. Also ich fand den sehr toll. Soll man kurz sagen, worum es geht, oder macht ihr klar sowas gar nicht? Also es geht darum.
Ich habe es natürlich auch vorbereitet, aber gern.
Ach so, nee, kannst du gerne gleich machen. Nee, also ich fand, das war ein sehr schöner Sommerfilm. Ich fand also es war einfach ein unglaublicher Schauspielerfilm. Also die beiden jungen Hauptdarstellerinnen, die haben da alles weggerockt. Und dass dann das Melodrama am Schluss, die Auflösung jetzt nicht so wahnsinnig überraschend kam von mir aus, das war nicht mehr so wichtig. Ich bin da richtig so schön sommerlich durchgegleitet und hatte sehr viel Freude damit. Ich bin auch ein Fan der Regisseurin, also.
Ja, Catherine Cosini, die hatte ja vor 2 Jahren hier den La Fracture, wo es um so ein Krankenhaus ging in Paris, das so als Pass pro Toto für die französische Gesellschaft im Ganzen stehen sollte, wo sich eben die politischen Linien auch so ein bisschen manifestiert haben. Und hatte dir der auch gefallen damals?
Ich habe den nicht gesehen, weil vor 2 Jahren war ja Corona-Jahr war ich noch nicht, hatte ich gerade meinen Impftermin während Cannes und den wollte ich nicht ausfallen lassen, sondern das endlich hinter mich bringen und deswegen war ich nicht da.
Ah ja, okay, ich verstehe. Ja, mir hatte der damals recht zugesagt, muss ich sagen, auch wenn ich sagen muss, dass es ein sehr französischer Film ist. Also der Humor, der da porträtiert wird, ist schon sehr derb teilweise, ist schon sehr klar, aber ich mag den französischen Humor, wenn man von einem französischen Humor sprechen kann. Und ich war deswegen auch gespannt. Vielleicht wollte ich noch mal kurz als Einführung dazu sagen, also in diesem La Fracture, da hat Cosini eine Krankenpflegerin gecastet, die heißt Aissatou Diallo Sanya und die war dann eben eine der Pflegerinnen in diesem Film. Und die spielt jetzt in diesem neuen Film, Le Retour, spielt sie die Hauptrolle. Also ob sie Hauptrolle ist, ist wieder eine andere Frage, aber sie ist die Mutter. Es geht um eine Mutter und ihre beiden Töchter und die Mutter wird eingeladen
Das eingeladen ist ein sehr nettes Wort. Also ihre Chefin, auf deren Kinder sie normalerweise aufpasst, fühlt sich im Korsika-Urlaub so genervt von ihren eigenen Kindern, dass sie ihre Kindertagesfrau da schnell noch hinterher einlädt, damit die sich dann um die Belger kümmert und sie wieder ihre Ruhe hat.
Ja, so kann man es auch formulieren. Danke. Und die hat eben diese beiden Töchter auch selbst, die sie mitbringen darf. Und ja, jetzt kennt man schon bestimmte Urlaubsfilme und man kann sich auch vorstellen, dass es da vielleicht ein paar Romanzen gibt, die sich da entfalten. Aber dieser ganze Film ist voll von ganz vielen Themen, Jakob. Hast du da irgendeine bestimmte Lesart gehabt, die dich am meisten interessiert hat an diesem Film? Oder gab es irgendeinen Fokus, der dir da zugesagt hat?
Ja, also der Film etabliert am Anfang sehr schnell den Tod des Vaters, bevor es einen Zeitsprung zu dem eigentlichen Spielzeit des Films gibt, vor 15 Jahren. Und die Tochter sagt an einer Stelle, ich habe keine Erinnerung an meinen Vater, deswegen kann ich ihn nicht vergessen, was ja ein Paradox ist. Und ich finde, das ist ein interessanter Kontrast zu dieser Urlaubssituation, weil ein Urlaub ist ja im Idealfall dazu da, Erinnerungen zu machen oder Erinnerungen zu schaffen. Und da fand ich das sehr schön, wie dem so begegnet wird. Ich hatte mich dann, als das am Anfang etabliert wird, auch schon sehr darauf eingestellt, dass das jetzt so ein Traumafilm wird und dass so dieser Tod des Vaters immer im Subtext mitschwingt und dann irgendwann es zu einer Aussprache kommen wird, aber das ist nicht der Fall. Der Tod des Vaters wird relativ offensiv verhandelt, also man merkt, dass die Mutter eigentlich noch mehr davon erzählt als die Töchter, die sich ja nur bedingt, wie gesagt, erinnern können.
Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, dass Cosini auch da persönliche Beziehungen hat zu dieser Geschichte. Sie hat also auch so einen Vater, der relativ früh gestorben ist. Sie hatte eine Mutter, die auf Korsika gelebt hat und sich dort eben so eingeengt gefühlt hat und die diesen Ort dementsprechend eigentlich sehr gehasst hat oder dem sehr abgeneigt war. Und sie hat sich hier noch zusammengetan mit Naila Guiguet, die ist von der sehr renommierten Filmschule La Femme, über den ja auch Claire Simon diese eine Dokumentation gemacht hat, also diese Paradeschule in Frankreich für Filmschaffende und so weiter. Und ich muss ja sagen, ich finde diesen Film wirklich auch sehr, sehr, sehr sensuell. Ja, er ist sehr nah oft an den Personen dran. Er ist wirklich, man kann die Szenen teilweise so ein bisschen fühlen. Man ist sehr nah am Geschehen dran. Aber er hat auch sehr viele Themen, oder? Also ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, wir haben Klassenkonflikte, wir haben Rassismus, wir haben Herkunft, ja, weil die Familie, wie gesagt, ursprünglich auch aus Korsika kommt. Wir haben Familiengeheimnisse und wir haben auch noch innerhalb der Familie so eine Unterscheidung zwischen so Hautfarbe und Kultur. Es gibt diese Sache, die einmal angesprochen wird zwischen diesen beiden Schwestern, dass die eine sagt, einfach nur durch den Namen, den sie trägt, Farmer, glaube ich, wird sie in Frankreich ganz anders behandelt als ihre Schwester. Und ich finde, der Film wird so ein bisschen überladen davon. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Chris.
Nee, für mich, ich bin da wirklich so wie bei so einem Sommerurlaub, also vor allem die Sonne ist greifbar, wo du von Greifbarkeit sprichst, so durchgeschwommen, weil da sind ja viele so Versatzstücke, die man kennt. Also die eine Schwester ist sehr intelligent und wurde jetzt auf so eine Eliteschule eingeladen und der Vater von dieser reichen Familie, die da die Haushälterin nachgeholt hat, der adoptiert die so halb, weil er eigentlich auch gerne ein intelligentes Kind hätte und all diese Sachen kennt man, aber die verfolgt er ja immer nicht weiter. Also es lässt er ja alles fallen zwischendurch. Und er bleibt eigentlich hauptsächlich dann irgendwann, selbst die Mutter rückt irgendwann in den Hintergrund und sie bleibt eigentlich die ganze Zeit bei diesen beiden Schwestern, die sowohl von ihrer Art her, als auch wie sie die Körper inszeniert, also so schwarze junge Mädchenkörper, inszeniert sie ganz anders, als ich das jemals gesehen habe. Dass ich da, also ich war da einfach durchweg total drin und fasziniert. Und diese ganzen Themen, die drin sind, die habe ich so wahrgenommen, aber die haben mich in dem Moment gar nicht so interessiert.
Ja, ich fand auch, dass es sich super authentisch angefühlt hat in der Form, weil Konflikte ja immer nach mit so einem Narrativ oft verbunden wird und der Film bricht das aber auf und sagt quasi, diese Konflikte, diese Themen gleiten und gleiten wieder hinaus in das Leben der Protagonistinnen. Und deswegen hat das für mich auch sehr gut funktioniert. Ich muss auch sagen, der Film ist immer dann am besten, wenn keine Konflikte passieren, wenn einfach nur Personen existieren dürfen in dem Umfeld. Zum Beispiel diese eine Partyszene fand ich ganz toll oder auch die zahlreichen Poolszenen. Ich fand, das war ein Film, in dem man sehr schön abgleiten konnte.
Genau, wenn die jüngere Schwester einfach nur diese Bahngleise lang geht, weil die auch so eine ganz besondere Art hatte, einfach im Sommer sich zu bewegen. Das war
genau.
Auch irgendwie so ganz merkwürdig. Aber wollen wir noch ein bisschen über den Skandal reden oder ist das nichts für euren Podcast?
Wir können über den Skandal reden, nur der ist ja auch so ein bisschen verpufft, oder?
Naja, es hat sich halt aufgeklärt, ne? Also ich kann den ja mal kurz zusammenfassen. Der ist der einzige Film, der nachträglich noch in den Wettbewerb geholt wurde.
Ganz kurz danach. Nein, der Black Flies wurde auch nachträglich.
Ach, der wurde auch nachträglich, okay. Sozusagen aber Black Flies wahrscheinlich, weil sie noch irgendwas klären mussten oder nicht wussten, ob sie noch vielleicht noch was anderes bekommen und dann ist Black Flies da reingerutscht, statt irgendwie im Mitternachtsprogramm zu landen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hier ist nachträglich reingerutscht, weil es halt noch so einen offenen Skandal gab, der erst noch geklärt werden musste. Und
damit die rekordverdächtige siebte Regisseurin bei einem Cannes-Wettbewerb.
Genau, und und die Geschichte dahinter finde ich ganz interessant, weil ich das alles überhaupt nicht wusste vorher, weil man muss in Frankreich Sexszenen oder alles, was so in die Richtung geht, vorher anmelden.
Genau.
Ich weiß nicht genau, aber das scheint ja irgendwie eine Behörde zu sein oder sowas und sich die quasi genehmigen lassen. Und jetzt gibt es in dem Film mehrere Nacktszenen, die wurden alle genehmigt und das Problem war nur, es gab zusätzlich noch eine Szene, die quasi da fetzt die eine Mädchen die Brust des anderen Mädchens an, aber über dem T-Shirt. Und im Drehbuch kam halt nicht raus, weil da drin stand im Drehbuch explizit, die sind alle komplett angezogen, dass das eine Sexszene ist. Und deswegen wurde die nicht freigegeben, obwohl es eine ist. Und deswegen mussten sie jetzt eine Strafe bezahlen, das haben sie gemacht. Und jetzt sind eigentlich auch alle so, war halt ein Fehler, aber was soll's.
Ja, ich glaube, da sind vielleicht auch so ein bisschen verschiedene Informationen kursiert, weil ich hatte auch gehört, dass es da eine Masturbationsszene geben soll, die aber auch ohne Haut dargestellt werden sollte und auch so im Sinne des Kinos, man sieht Kopf abgeschnitten und Körper abgeschnitten, also ohne die beiden zusammen und aber so eine Szene gab es gar nicht im Film, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, wurde die rausgeschnitten oder...
Im Kontext von den Informationen gerade eben wirkt das fast so ein bisschen wie eine Verwässerung von den eigentlichen Umständen, wenn du mich fragst, aber keine Ahnung, also kann auch sein.
Ja, Naja.
Genau, aber es ist halt, also dieses ganze, also diese Idee dahinter sozusagen, dass man eine Schauspielerin nicht an dem Tag, wo man dreht, auf einmal damit überfällt, dass man sich jetzt überlegt hat, in der Szene, die wir jetzt seit 3 Wochen besprochen haben, hätte ich doch gerne, dass du dem BH ausziehst. Mhm. Macht ja total Sinn. Dass das eine Behörde macht, finde ich hochgradig problematisch. Das finde ich schon sehr kunstfeindlich, aber...
Ja, es wird alles ein bisschen bürokratisiert. Aber ja, wollen wir vielleicht zum nächsten Film übergehen, weil die Zeit tickt ja auch ein
bisschen. Mach mal einfach, wie du magst.
Okay. Wir haben heute nämlich in der Quinzaine des Cinéastes haben wir The Sweet East gesehen von Sean Price-Williams. Das ist ein Regiedebüt. Und kannst du zur Personalie Sean Price-Williams noch was sagen, Jakob? Also woher kennt man den nochmal?
Boah, das habe ich mir jetzt hier gerade nicht aufgeschrieben.
Soll ich das sagen?
Es ist sein Debüt. Das ist sein Debüt.
Also woher man natürlich kennt, ist, er ist halt so in diesem New Yorker Soho-Filmemacher-Zirkel der letzten 15 Jahre quasi der Kameramann schlechthin. Mhm. Also er hat, glaube ich, alle Alex Ross Perry-Filme DP gemacht und halt bei den Safdie-Brüdern zuletzt, also auch bei Good Times unter anderem. Das heißt, so all diese Filme, die in den letzten 15 Jahren ausgesehen haben, als ob sie irgendwie von einem Sundance-Film Anfang der 90er stammen, da war er überall der Kameramann.
Aber natürlich in hochwertiger Qualität davon, weil alle diese Filme sehen wirklich hervorragend aus. Und kleine Side-Fact, Alex Ross Perry hat diesen Film jetzt auch mitproduziert.
Genau, das hatte ich auch gesehen. Ja, und ich glaube gar nicht, dass wir uns jetzt wirklich so lange daran abarbeiten können, worum es da geht, weil wer könnte das schon genau sagen, worum es da geht in diesem Film?
Es geht halt darum, ein junges Mädchen steigt am Anfang in dem berühmten Pizzagate-Restaurant in den Keller, geht dort durch einen Tunnel, also wie Alice im Wunderland, landet sie dann in einem wirklich amerikanischen Wunderland, im Trumpschen Wunderland. Und dann ist es halt so in Form eines Schelmenromans, erlebt sie dann halt alle möglichen Abenteuer und kommt irgendwann auf der anderen Seite des Kaninchenbaus wieder raus und durchlebt halt so alle abgründigen Seiten des aktuellen Amerikas in Episoden.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Es ist so ein USA Speedrun, würde ich fast sagen. Also beginnt mit Spring Breaker-esker Klassenfahrt am Anfang, wird dann zur Rebellion-Punk-Anarchie-Phase, dann in die Paradoxien der Akademie geleitet sie dann und dann natürlich in das exploitative Hollywood oder die eine Art Hollywood-Struktur gerät sie dann.
Ja, und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Christoph, Alice im Wunderland ist hier auch so ein bisschen ein Stichwort, weil sie betritt diese Welt ja auch durch einen Spiegel. Ne? Also diese Welt liegt hinter einem Spiegel. Und dann haben wir, wie ich fand, so eine ganz tolle Opening-Credit-Sequenz, wo die Hauptdarstellerin Talia Ryder, sie singt diese Opening-Credits vor einem Spiegel. Und ich fand das eigentlich relativ einnehmend, wie das so gezeigt wird. Also ich muss auch sagen, das ist ein Film, wo man sofort merkt, okay, das ist von jemandem, der weiß, wie visuelles Filmen funktioniert. Ja? Also man merkt, da geht es überhaupt nicht um eine narrative Struktur oder so, die besonders elaboriert ist. Es ist sehr, wie du sagst, episodisch. Wir gehen von einer Episode zur anderen. Übrigens geschrieben vom Filmkritiker Nick Pinkerton, der jetzt auch, glaube ich, das erste Drehbuch hier abliefert. Und ja, natürlich die Gretchenfrage, was war das denn, Christoph, für dich? War das ein Film, an den du gern zurückblicken wirst?
Nein. Also das am Anfang, wenn sie da singt, da ist die Hoffnung dann am Peak. Da habe ich echt gedacht, fantastisch.
Dachte ich auch,
ja. Wer macht das so wie die anderen? Alles andere fand ich völlig bescheuert und stinklangweilig. Also das ist für mich wirklich missratendes Uni-Projekt, mega prätentiös. Harmony Korine in ganz, ganz schlecht. Spring Breakers ist mein Lieblingsfilm dieses Jahrtausends. Das war jetzt wirklich trotz der fantastischen Hauptdarstellerin, ein sehr, sehr ferner Abklatsch davon. Diese ganzen Ideen zum aktuellen Amerika sind so die offensichtlichsten 5 Sachen, an die man denkt. Und da war nichts Neues für mich drin. Also ich habe mich da zu Tode gelangweilt. Jetzt dürft ihr was Nettes sagen.
Wie ging es denn dir, Jakob?
Ich habe ein paar positivere Worte zu diesem Film zu verlieren. Ich fand diesen Film einfach durchweg unterhaltsam und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand diesen surrealen Touch fand ich sehr, sehr schön und auch wie es auch wieder so ein Beitrag zu diesem Conspiracy Cinema Core ist, was wir in den letzten Jahren haben. Also ich musste sehr an Under the Silver Lake denken, als ich den gesehen habe. Ich musste auch sehr an
Hello Dankness
denken, der Soldier Boy.
Soda Jerk, oder?
Soda Jerk, danke dir. Soda Jerk Film. Soldier Boy, Soda Jerk Film, der ja auch sehr in diese, in diesen Conspiracy Core reingeht und der auch sich an so Sachen wie dem Donald Trumpschen Amerika abarbeitet. Und wie alle Episodenfilme oder wie viele Episodenfilme eher, fand ich, dass einige Episoden unfassbar gelungen waren. Etwa die zum Beispiel mit Simon Rex als sehr verwirrter, sehr, sehr komischer Akademielehrer. Und andere haben weniger funktioniert. Andere zogen sich ein bisschen in die Länge. Und man, dem Film fehlt so ein bisschen die Struktur oder so ein bisschen der Unterbau. Man hat am Ende nicht das Gefühl gehabt, dass der Film jetzt viel an Substanz geliefert hat, sondern eher einen auf ein Abenteuer geschickt hat und es am Ende dann so ausklingen lässt. Also, aber ich fand den Film sehr schön. Also hat mir viel Spaß gemacht.
Gerade die Simon Rex Humor-Szenen fand ich halt so mega billig. Also das, denselben Gag hatten wir dieses Jahr schon mal. Also wenn sie morgen, sie wundern bei ihm und Simon Rex ist halt so ein Nazi-Akademiker, der sich aber selbst für den Guten hält. Deswegen, er will sie die ganze Zeit flachlegen, macht es aber nicht, weil er ja einer der Guten ist. Und als sie morgens dann aufwacht und die Bettdecke umschlägt, dann sieht das Publikum, dass die Bettdecke voller Hakenkreuze ist. Ja. Dieselbe Szene hatten wir dieses Jahr schon an einem Fantasy-Filmfest-Film, wo die Lehrerin in der ersten, ich habe vergessen, wie der heißt, das ist so ein echtzeitgedrehter Film, wo die Lehrerin am Anfang Kuchen mitbringt und nach 20 Minuten sieht man, dass das ein Hakenkreuzkuchen ist, wenn sie das, wenn sie die Alufolie wegzieht.
Aber ich würde jetzt nicht sagen,
und
dass
dann
das...
Und das ganze Publikum lacht und dann so dieses, ach, die trauen sich Hakenkreuze zu zeigen, wie provokant. Oh, das,
ich würde jetzt im Vergleich zu Soft and Quiet meinst du den Film, ich würde jetzt aber sagen, dass es nicht ganz derselbe Gag ist in der Form, aber natürlich stecken da Parallelen und das, du hast natürlich recht, es ist ein Film, der sich so seine eigene Weirdness sehr stark auf die Stirn schreibt und damit auch stark hausieren geht. Das ist, glaube ich, starke Geschmackssache. Also vielen Leuten, für viele Leute ist das so der Shit einfach und für viele Leute ist das dann zu offensiv und penetrant. Bei mir hat das auch in so manchen Situationen stark hin und her geschwankt.
Ja, und wenn man hier bei den Kansen-Filmen immer beim ersten Screening ist, bedeutet das ja auch, dass die Crew am Ende noch auf der Bühne ist und das war auch hier der Fall und ich muss sagen, das Interview war am Ende so ein bisschen erwartbar, ne? Also die Antworten, die dann gegeben wurden, ja, wir wurden von der Realität so ein bisschen eingeholt und mussten da noch etwas draufsetzen, weil die letzten Jahre eben so waren, wie wir alle wissen, wie sie waren, unter Trump und so weiter und diese Selbstverliebtheit in diese eigene Verrücktheit, die hat mir den Film auch so ein bisschen madig gemacht, muss ich sagen. Ich war, je mehr Abstand ich zu dem Film gewonnen habe, desto weiter ist er in meiner Gunst gesunken, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, dass dieser erste Kontakt und vielleicht noch so diese ersten 15 Minuten, die hatten sowas an sich, dass ich dachte, da wird sich was entwickeln und leider konnte der Film es nicht ganz einlösen, sondern ist eher so wirklich in dieser Verliebtheit stecken geblieben. Also das ist, wird dann auch immer absurder. Also wir sehen irgendwann mal, wie unsere Protagonistin durch so ein Fernglas schaut und dann sehen wir, was sie sieht, ist so eine handgezeichnete Animation oder so. Oder wir sehen, dass sie eines Morgens in so einer Burg aufwacht, die so ganz klar CGI oder so generiert ist, wo sie auch auf so einer Klippe dann stehen, mal in so einem romantischen gemäldeartigen Bild und so weiter. Und ja,
Für mich erreicht das dann einfach, das erreicht dieses Amerika-Umgang-Ding, erreicht nie so eine satirische Qualität für mich, ne? Sondern er flüchtet sich dann in so Sachen, wie das auf einmal aus dem Nichts so eine mega brutale Splatter-Szene kommt, wo ich so sage, ja, mit 13 hätte ich das auch noch cool gefunden, ne? Oder ja, halt irgendwie so ein Arthouse-Publikum, dass das mit Rotwein in der Matinee am Sonntagmorgen, die sind dann total geschockt und lachen dann befreiend und so, ne? Aber ich saß dann nur und hab gesagt.
Ist so ein bisschen starker YouTube-Humor, das stimmt.
Wo bei der ja zumindest diese Idee drin steckte, okay, wir sind bei einem Filmshoot und es gibt ein richtiges Shooting bei einem Filmshoot. Aber ja.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das wirklich der Gag war, den er wollte, dann gute Nacht.
Na gut. Also Sweet East nur bedingte Empfehlung.
Von uns. Also ich bin nicht zum Interview geblieben, weil mich kriegen keine 10 Pferde dazu, dass ich mir ein Q&A anhöre, weil meistens werden nur dumme Fragen gestellt und dann kriege ich, das ist vielleicht zu cringe. Aber den Applaus, den ich gehört habe, während ich aus dem Saal geflüchtet bin, der war ziemlich laut. Also vielleicht.
Dumme Fragen ist gut. Wie finden Sie Cannes zum Beispiel?
Ja.
Wobei das eher so eine Berlin-Frage ist, die die Leute stellen.
Gut, und lass uns doch jetzt noch zu dem Wang Bing-Film kommen, Youth, The Spring. 3,5 Stunden lang Wang Bing erstmals im Wettbewerb.
Genau, Kurzfilm, ne?
Wie bitte?
Kurzfilm.
Ah ja, für ihn ist es ein Kurzfilm, genau. Ich muss auch sagen, ich habe vor kurzem, also in Vorbereitung auf das Festival, meinen ersten Wang Bing-Film gesehen, zusammen mit Jakob auch. Und dementsprechend bin ich da noch gar nicht so bewandert. Hast du eine speziellere Beziehung mit ihm, Christoph?
Ich finde ihn super. Aber ich habe jetzt auch nur eine gute Handvoll gesehen. Also ich habe vor ein paar Jahren hier den Dead Souls gesehen. Der war 8,5 Stunden lang. Der lief hier gleich am ersten Tag in Cannes. Und sein berühmtester Film ist ja, ich habe vergessen, wie er heißt.
TQ, West of the Tracks.
Ja, nee, ich würde sagen, dass der mit der toten Frau noch...
Ach so, Miss Fang. Für den hat er in Locarno abgeräumt.
Genau, genau. Der dauert ja nur 90 Minuten. Da hat er eine sterbende Frau in ihren letzten Tagen begleitet und dann ist sie offenbar einfach zu früh gestorben, um daraus einen 14-Stunden-Film zu machen. Scheinbar. Aber
wow, okay.
Nee, also die Idee war ja, warum ich das sage mit den langen Filmen. Zu Beginn seiner Karriere hat er ja auch, wie jetzt du erzählst ja wahrscheinlich gleich, worum es diesmal geht, aber um Produktion zusammen Hänge in China gedreht und seine Strategie war immer, meine Filme sollen genauso lang sein wie ein typischer Arbeitstag der Protagonisten, die darin vorkommen und das ist in China halt 14 bis 16 Stunden.
Ja, also das war jetzt der 6. Film von Wang Bing, den ich gesehen habe. Ich habe, der Einstieg in sein Schaffen war auch West of the Tracks. Das ist ein Film, der von der Entwicklung einer Stahlfabrik in einer Zeit in China, in der China gerade von einer Staatsökonomie zu einer Weltökonomie geworden ist und wie sich gerade das auf die einzelnen Arbeiter, individuellen Arbeiter ausgewirkt hat. Es war ein Film, der mich damals unfassbar beeindruckt hat und dessen immersive Kraft mich wirklich, man hat das Gefühl, man wäre dabei mit diesen Stahlarbeitern in den Fabriken, aber auch in ihren Häusern, auf den Schienen. Es ist ein großes Erlebnis gewesen und auch seine restlichen Filme haben es immer geschafft, mich in irgendeiner Weise zu beeindrucken und haben mir immer wieder neue Eindrücke geliefert, die trotz ihrer ja sehr reduzierten Filmsprache mir trotzdem immer Sachen geliefert haben, die ich in der Form vorher noch nicht gesehen hatte.
Ja, vielleicht ist das nicht allen so bewusst, aber dass ein Dokumentarfilm in Cannes im Wettbewerb ist, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Ist die, ich meine, gelesen zu haben, ist die erste Doku seit 20 Jahren. Also,
das war dann
Fahrenheit 9/11.
Der gewonnen hat in dem Jahr, wo Quentin Tarantino Jurypräsident war.
Und wo er eigentlich Oldboy auszeichnen wollte.
Ja, ich meine, Fahrenheit ist auch nicht gut gealtert, wie fast alle Dokus von ihm.
Aha.
Aber um den geht's hier zum Glück jetzt nicht.
Na gut, und worum geht es denn? Soll ich das mal kurz umreißen? Also wir haben Wang Bing bei einem Langzeitprojekt hier. Wir sehen ihn da über 5 Jahre, von 2014 bis 2019. Ist er? Ich habe jetzt leider nicht gefunden, welche Provinz das war, weil wir waren...
Cili. Die Provinz heißt Cili. Cili ist das Garment Capital, das Kleidungskapital.
Okay, ja. Und am Ende des Films taucht noch so eine Informationstafel so ein bisschen auf, in der gesagt wird, dass in dieser Provinz 18.000 Textilmanufakturen ansässig sind. Es gibt 300.000 migrantische ArbeiterInnen dort und die verfolgt er hier auch. Also er ist so an verschiedenen Schauplätzen, in denen er auch immer mal wieder zurückgeht und wir sind wirklich so bei diesem Alltag dabei, der aber auch so bestimmte politische oder zumindest privat relevante, ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Wort verloren, aber es geht hier ganz viel auch so um Lohnforderungen und so weiter. Wie kann man die vorbringen zum Chef, zur Chefin? Und ja, vielleicht Christoph, wie war das für dich?
Ich habe die Leute offenbar nicht so gut auseinanderhalten können wie du, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass er zwischendurch zurückgeht. Also es ist ja so, dass er immer so 20, 30 Minuten in einer Manufaktur bleibt und dann kommt die nächste und man erkennt dann so im Verlauf des Films die kleinen Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten, die einfach überall gelten. Und wir sehen immer wieder wirklich mal 10 Minuten am Stück, wie irgendwelche Leute nur irgendwas nähen. Also man kommt dann schon so in diesen Trott rein und das Ganze hat so ein ziemliches, was weiß ich, Klassenausflugsfeeling. Ne? Es sind halt wirklich dann, sagen wir mal, 16- bis 22-jährige Menschen, die dann ja von ihren Familien getrennt dann da in da, wo sie arbeiten, auch untergebracht sind und dann, was dann halt so passiert, ne? Und sie sind natürlich genauso unerfahren wie ihre Chefs, also die sind ja nicht so hochmäßig, also es sind ja nicht irgendwelche Großkonzerne, die da ausbeuten, sondern das sind auch einzelne Menschen, die diese kleinen Shops da gehören, wo 5 Leute nähen. Und wenn die miteinander Preisverhandlungen führen, ist das halt mega unprofessionell und wirklich so wie Kinder, was weiß ich, wenn die dann da sich zusammentun, um mal mit ihrem Lehrer ein klärendes Gespräch zu führen, so fühlt sich das an.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also sind ja auch in solche Hochbetten sind sie ja auch gezwängt, wie in so einem Hostel halt. Ja, ist ein sehr schöner Punkt.
Ja, ich frage mich, wer da drüben gerade die Bühne betritt, aber es gab hier gerade sehr lauten Applaus.
Keine Ahnung, also vorhin war Koreeda da.
Okay, und ich fand ja diese ganz kleinen Beobachtungen, die mir natürlich, also ich versuche das jetzt nicht zu exotisieren oder so, aber es gab halt wirklich so kulturelle Unterschiede, die ich da erkannt habe, die ich sehr beachtlich fand. Also zum Beispiel, es geht auch immer wieder um diese interpersonellen Beziehungen am Arbeitsplatz. Es geht auch so um Flirtereien und um Liebeleien manchmal. Und dieser ganz schmale Grat zwischen fast schon Harassment und Begierde an der anderen Person, der ist wirklich in so einem europäischen Kontext vielleicht schwieriger sich vorzustellen. Also da wird doch ganz viel immer geschlagen, gekniffen, irgendwie jemanden in den Schwitzkasten genommen und so. Und ich fand es sehr erstaunlich, wie der Film das so gezeigt hat, weil mir das wirklich so ein bisschen fremd ist. Auch es gab andere kleine Dinge, also aber jetzt habe ich gerade den Gedanken verloren. Wer kann mich retten?
Zum Beispiel dieses, in was für einem Umfeld die überhaupt leben und dass dieses auf der Arbeit existieren ja fast einer neuen, wie in einer anderen Welt ist, weil sie sind ja umgeben einmal auf der Ton- und Bildebene, auf der Tonebene von dem ewigen permanenten Donnern und Rattern von diesen Nähmaschinen und auch dieses permanente fluoreszierende Licht, in das alles taucht. Und du hast ja auch vorhin sehr schön beobachtet, die Leute sind relativ divers in den Altersklassen, also sie reichen von 16 bis 27, also so in der Form, aber teilweise sehen sehr alt aus, also man merkt, dass diese Arbeit ihnen viel Zeit gestohlen hat und an ihnen nagt.
Genau, aber trotzdem ist es irgendwie ja nicht so ein reiner Downer-Film.
Nee,
wirkt irgendwie schon, wie gesagt, so eine Klassenfahrt. Es ist gleichzeitig so total auch aufregend. Also es ist jetzt keiner, der zeigt, das sind alles nur Opfer, sondern der zeigt auch, dass es irgendwie auch lebenswerte Momente gibt, ohne dass er das will. Also das kann man ja nochmal sagen. Das ist halt eine rein beobachtende Dokumentation. Also Wang Bing ist da sehr ähnlich wie Frederick Wiseman oder so, dass er einfach draufhält und dann auch nicht nur die interessantesten Szenen rausnimmt, sondern schon versucht, so eine Allgemeingültigkeit daherzustellen. Und wenn jetzt zwei von diesen Sweatshops mehr oder weniger exakt die gleiche Szene passiert und er die erzählenswert findet, dann zeigt er sie auch zweimal, wo andere sofort sagen würden, jeder Fernsehredakteur, das reicht doch einmal. Aber gerade diese Vergleichbarkeit wird dann ja interessant.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt auch. Also ich war auch sehr, also es ist wirklich kein Anklagefilm, der sich an so ein westliches Schuldgefühl anbiedert. Also ein Film, Wang Bing ist zum Glück sehr schlau und lässt seine Subjekte, die er porträtiert, nicht zu passiven Subjekten werden.
Ja, genau, und da ist vielleicht so eine Szene ganz repräsentativ, wenn sogar so ein Subjekt zum Regisseur spricht. Also es gibt so eine Szene bei Nacht, wo die Straßenlaternen so auf so einer fast verlassenen Straße beleuchtet sind und dann ist dieser eine Arbeiter vor unserer Kamera, der die Straße entlang läuft und er dreht sich um zum Regisseur und sagt, wie gut, dass er das aufnimmt, weil das ist das reale Leben und da steckt natürlich auch viel filmischer Idealismus drin in so einer Szene.
Ja, genau. Ich habe noch 4 Fragen hatte ich mir aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben, um die durchzugehen. Die
Wie sieht es bei dir aus, Christoph?
Fangen wir einfach mit 1 an. Ne?
Ja, also das 2 zum Film direkt und 2 zu dem Film im Kontext von Cannes jetzt. Die müssen die jetzt nicht direkt beantworten, so, aber ich will es einfach mal für eine Diskussion sorgen.
Die zum Kontext Cannes genau. Ist schon mal, wenn der Film jetzt gewinnt und er hat gute Chancen, die Goldene Palme zu gewinnen, dann haben wir alle drei großen A-Festivals amtierende Dokumentarfilme als Gewinner.
Ja, das wollte ich mir auch sagen. Es gibt einen sehr starken Trend in den letzten Jahren, dass Dokus auf
das, also das gibt nicht den Trend, das gibt nur den Trend, dass sie sich jetzt wieder mehr trauen, sie aufzunehmen. Das war schon immer so. Wenn du 20 Filme hast und davon einer eine Dokumentation ist, dann ist der automatisch Top-Favorit. Das hatten wir in Berlinale mit diesem Fire-Film, mit dieser italienischen Flüchtlingsdoku und so weiter jetzt letztes Jahr. Also das ist einfach, das fällt dann so raus und dann...
Dieses Jahr, dieser On the Adamant, der hat ja gewonnen und letztes Jahr ja in Venedig mit All the Beauty and the Bloodshed.
Genau.
Also ja, es gibt einen, also die Filme werden ja nicht nur jetzt wieder eingeladen, sie gewinnen jetzt auch plötzlich. Ja, das stimmt. Aber was ich mich fragen wollte, war, könnte man diesen Ort als, dieser, den er porträtiert, als Community bezeichnen? Also diesen Chili, die einzelnen Fabriken oder
ja,
die einzelnen...
Naja, schon, weil ja die privaten Räume und die Arbeitsmittel ja nicht so wirklich voneinander getrennt sind manchmal, ne? Also manchmal wird ja einfach eine Treppe nach oben gestiegen und dann ist man da immer wieder bei diesen Metallbetten, ne? Das sind ja immer so Räume, die sie sich zusammenteilen und immer wieder sehen wir diese kargen Metallbetten dort und ich denke, anders ist es gar nicht auch zu leisten, diese Arbeit, ja, wenn man nicht in so einer Community lebt. Also das wäre meine spontane Antwort, ich weiß nicht.
Ich habe gar keine so grundsätzliche Idee des Community-Begriffs, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen.
Das ist okay.
Das ist in Ordnung. Also interessiert mich auch die soziale Dynamik zwischen den Arbeitern, wie du ja schon angesprochen hast. Das hat was von so einer Klassenfahrt oder von so einer generell von so einer Schulklasse. Es gibt viele Zankereien, es gibt viele Neckereien, es gibt viel Anliebeleien.
Und es ist halt gerade ökonomisch in so einer Umbruchsphase offensichtlich, das interpretiere ich jetzt da rein, weil ich kenne mich jetzt da in so einer speziellen chinesischen Gesellschaft da nicht aus, aber man hat ja schon das Gefühl, dass es jetzt an diesen Punkt kommt, wo nicht mehr der Chef allein das Sagen hat. Also man hat auf der einen Seite andauernd diese Preisverhandlungen, die zwar nicht sonderlich weit führen, aber sie trauen sich die zumindest. Und die Chefs sagen dann immer, ja, wenn du nicht gehen willst, wenn dir das zu wenig Geld ist, dann geh doch woanders hin, da kriegst du auch nicht mehr und dann hau doch ab.
Ja.
Und wenn die Leute dann sagen, sie hauen jetzt wirklich ab, dann tut der Chef so insgeheim doch alles dafür, dass die auf jeden Fall da bleiben.
Ja, das stimmt.
Das scheint gerade zu kippen. Jetzt ist das nochmal 20 Jahre weitergedacht.
Man könnte fast von so einer Art, von einem Coming-of-Age-Film könnte man quasi reden, was der Film ja auch mit seinem Titel Youth andeutet. Wir werden schauen, wie das dann im zweiten Teil, der ja noch kommen wird, wie das dann da weitergeführt wird.
Ja, und ich würde sagen, vielleicht nehmen wir diese Hintergrundmusik jetzt als unser Outro tatsächlich. Weil wir müssen ja auch zu einem Schluss kommen.
Ah, schade, dann komme ich nicht zu der. Eine Frage will ich noch stellen, ganz kurze. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins der Publikumsmitglieder bei einem der Screening hier in Cannes genau eine der Hosen oder Hemden anhat, die in den Fabriken hergestellt werden?
Naja, also normalerweise wäre das natürlich mathematisch gesehen sehr, sehr hoch. Jetzt gibt es da folgendes Problem, wie wir im Abspann gelernt haben, wird da zu sehr, sehr großen Teilen nur Kinderklamotten hergestellt, speziell. Also es hieß da, dass es eigentlich nur Kinderklamotten in der Gegend gemacht werden und zum Zweiten auch sehr, sehr zum größten Teil für China intern. Das ist gar nicht, ist gar nicht die Exportversion.
Das stimmt und auch, hatte ich mir aufgeschrieben, während der Film noch lief, deswegen, aber natürlich lesen wir am Ende, dass es von 2014 bis 2019 hergestellt wird.
So lange hält das Zeug.
Ja, so lange hält das Zeug.
Also in China ist das natürlich echt, sind das echte Klamotten, wenn das nach Europa kommen würde, dann wäre das sowas, was man dreimal trägt und dann leider.
Also keiner hat ein zufälliges Souvenir aus einem Cannes-Film hier an. Tja,
ja,
schade.
Und es war auch ganz kurz, Sie haben dann immer wieder betont, dass sich die Fasern so verändert haben, ja, dass diese Synthetikfasern viel schwieriger sind zu bearbeiten und deswegen haben die ArbeiterInnen auch immer wieder höhere Löhne dafür gefordert, weil das halt so viel zeitaufwendiger ist, die und auch kraftaufwendiger, die so zu verarbeiten. Aber ja, also da steckt sehr, sehr viel drin, aber ist ja auch eine relativ lange Laufzeit, also da sollte auch viel drinstecken, würde man sich erhoffen. Aber vielleicht zum Schluss noch, Christoph, worauf freust du dich denn noch insgesamt so bei diesem Festival?
Ja, eine Menge, ne? Wir sind ja noch ganz am Anfang, wäre schrecklich, wenn nicht, ne? Also mein Lieblingsregisseur läuft hier von der Neue Hong Sang Soo. Da muss ich immer, das muss ich immer gucken, weil ich da vollständig bin mit allen 40 Filmen, die er gemacht hat und das bleiben will.
Der letzte ist ja schon mit 2 Monaten ewig.
Ja, das ist für seine Verhältnisse schon übel. Außerdem will ich gucken, in Berlin lief der Film, ja, der war ja komplett unscharf. Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt wieder scharf ist. Also mit Absicht. Also es ist ein komplett unscharfer Film, wo man nur so Schemen kennt. Und das ist
ich habe den gesehen, okay.
Genau, und das ist ja auch die Idee, ist ja, also die Insider-Information ist ja, dass Hong Sang-soo wahrscheinlich blind wird gerade und das dann sozusagen übernimmt. Deswegen bin ich mega gespannt, ob es jetzt wieder scharf wird. Und ansonsten laufen schon noch ein paar gute Leute, ne? Alice Rohrwacher.
Genau, Jonathan Glazer und
ja,
so weiter.
Genau. Also ich glaube, wir. Nee.
Ceylan.
War das jetzt. Ceylan schon eher, aber war das jetzt ironisch gemeint mit Charismatik?
Ich liebe Charismatik.
Okay, nein.
Okay. Gut, dann wollen wir uns hier wirklich sehr herzlich bedanken bei dir. Und wenn du irgendwie nochmal Zeit haben solltest, bist du herzlich wieder eingeladen.
Ich muss aber noch Werbung machen.
Na, unbedingt.
Also, ja, genau. Also, wenn ihr eine Nummer weniger intellektuell, aber auch noch mehr über Filme hören wollt, Leinwandliebe ist der Podcast von Filmstarts, der moderiert von zwei meiner Kollegen, wo ich aber auch sehr viel öfter mal zu Gast bin. Und da mache ich auch jetzt diese Woche noch, irgendwann kommt mit meiner Kollegin Jenny von Moviepilot einen Podcast dort zu Killers of the Flower Moon, über den ihr ja auch reden werdet, und Indiana Jones.
Ah, ja, und auf die Party dieses Films werde ich dir die Daumen drücken, dass da alles gut läuft mit den Schuhen und so weiter.
Das läuft alles gut. Ich muss das jetzt bloß gleich machen und dann treffe ich hoffentlich in der Stunde Harrison Ford.
Okay.
Beim Champagner.
Läuft im wahrsten Sinne des Wortes natürlich.
Super. Und damit gehen wir auch ab. Kann man dich noch irgendwo in den sozialen Medien finden oder so?
Ja, weiß ich gar nicht. Nicht so richtig.
Sag uns was.
Meine Kritiken von Cannes sind alle auf filmstarts.de. Also es gibt Filmstarts, gibt es überall und ich mache da auch überall was. Aber
okay, gut. Dann binden wir hier die Schleife und ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und wir hören uns.
Dankeschön, ciao.
Danke, ciao.
Ciao.